Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin damals in diese Branche gelockt worden mit dem Thema Investment. Stell dir mal vor, du könntest Investmentunternehmer sein. Bei mir waren es damals genau genommen erstmal das Thema Immobilien, was mich begeistert hat. Also Investment in Immobilien, später wurden es dann Aktien, Aktienfonds, als ich verstanden habe, was da los ist, wie das Ganze funktioniert. Und der Vertrieb, in dem ich war, der hat sich selbst auch als sehr, sehr investmentlastig bezeichnet. Im Endeffekt war trotzdem in den meisten Fällen eine Rentenversicherung, die da vermittelt wurde. Aber ich habe heute einen Mann bei uns im Podcast mit am Start, der sagt, dass das auch anders und auch besser geht. Denn es muss nicht immer so sein, dass man eine Altersvorsorge vermittelt. Manche Kunden wollen nämlich auch einfach nur ihr Geld in ein Depot investieren. Der Mann, der das behauptet, der heißt Maximilian Portner, Gründer und Geschäftsführer von Clever Finance. Und bevor wir rausfinden, wer das jetzt ist, möchte ich ihn jetzt hier erstmal herzlich willkommen heißen. Max, vielen Dank, dass du die Zeit für diese Podcast-Episode nimmst. Ich freue mich riesig darauf.
Hi Ruslan, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, so, also mit dem bayerischen Akzent, Leute, mit dem müsst ihr klarkommen. Den kann er nicht einfach mal so ablegen. Aber wenn ihr euch ganz genau konzentriert und darauf hinhört, dann hört er sich fast wie Hochdeutsch an. Nicht wahr?
Perfekt, ich werde mich auch bemühen, ja.
Das kriegen wir schon hin. Max, für die Zuhörer hier, magst du vielleicht einfach mal kurz ein paar Takte zu dir erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was hat dich dazu gezwungen, in die Finanzbranche zu gehen? Einfach, dass wir so ein Feeling kriegen, mit wem wir hier eigentlich sprechen.
Ja, du hast das schon angesprochen. Ich komme tatsächlich aus Bayern, Region Regensburg, relativ ländlich. Und meine Pläne damals für mein Leben waren im Grunde schon beschlossen. Und zwar folgendermaßen, meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb. Da habe ich auch Meisterbetriebswirt gemacht, war da relativ schnell fertig. Habe aber im Betriebswirt schon gemerkt, hey, das Thema Zahlen, Finanzen ist genau das meine. Es macht mir richtig Spaß. Und wie der Zufall es will, bin ich dann auch zu jemand gekommen, zu meiner damaligen Führungskraft, der mich schlussendlich von dem Thema Investment überzeugt hat, indem ich festgestellt habe, hey, es macht doch viel mehr Sinn, sein Geld richtig zu investieren und dadurch ein besseres Leben zu führen. Denn ich habe dadurch einfach deutlich mehr Geld im Leben zur Verfügung. Und darum geht es doch auch ein Stück weit, weil dadurch kann ich mir Träume erfüllen oder habe mehr Zeit im Leben, mit der ich schöne Dinge tun kann. Und das war tatsächlich meine Grundmotivation, überhaupt in die Branche zu gehen. Das heißt, ich habe meine Ausbildung, meine ursprünglichen Pläne dann hinter mir gelassen und habe mich für die Finanzdienstleistung entschieden. Habe dann glücklicherweise in einem Vertrieb begonnen, der den Fokus tatsächlich auch auf das Thema Investment hatte. Allerdings habe ich dann auch festgestellt über die Zeit, dass das Thema im Strukturvertrieb nur bedingt Sinn macht. Es geht ja darum, zumindest ist es bei den meisten so, dass man eine Namensliste hat, dass man irgendwo die Kontakte, die man kennt, abgrast und versucht, hier irgendwie was zu verkaufen. Ja, das erinnert mich immer ein Stück weit an die Zeit, wo man noch Staubsauger an der Haustür verkauft hat, ist aber meines Erachtens heute kein vernünftiges Geschäftsmodell mehr.
Das ist viel intelligenter. Viele Leute ganz anders.
Ja, aber mittlerweile kündigen ja immer mehr aus der Struktur und gehen in die Maklerschaft. Und das ist ja auch gut so. Überleg mal, es ist doch viel intelligenter, hier auch Marketing zu betreiben, 4 bis 8 Kundentermine am Tag zu haben, das Ganze vielleicht online aufzubauen, um dann auch wie ein Rechtsanwalt, wie ein Arzt, wie ein Steuerberater zu arbeiten. Das heißt, Beratung für Beratung, professionell auftreten, das erwarten ja auch die Kunden von uns.
Gewissermaßen schon, ja. Allerdings ist das halt so. Also ich kenne ja ganz, ganz viele Strukturvertriebe, die halt immer noch fest davon überzeugt sind, dass die persönliche Empfehlung das Wertvollste ist, was du kriegen kannst. Und alles, was du tun musst, ist, du musst nur 3 Kunden gewinnen, von denen dich jeder 3-mal weiterempfiehlt und von denen dich wiederum jeder 3-mal empfiehlt und schon bist du reich. Weißt du? So, das ist so die Theorie hinter der ganzen Geschichte. Aber wir beide wissen ja, dass das Ganze nicht so funktioniert. Sei es drum, heute soll ja das Thema nicht zwingend auf dem Strukturvertrieb an sich liegen, auch wenn es mich persönlich interessiert, wie dein Werdegang so war, sondern vielmehr auf dem Thema Investment. Also du sagtest ja, das Thema Investment hat dich ja irgendwie begeistert. Und du hast dich ja selbst dazu entschieden, Spezialist für das Thema Investment zu werden und auch zu sein. Das warst du ja auch im Strukturvertrieb, nicht wahr?
Genau, richtig. Ja, ich habe damals schon gute Bestände auch im Vertrieb aufgebaut, super Sparpläne, weil mich das Thema einfach begeistert und ich finde es essentiell wichtig, als Makler in diesem Bereich auch den Kunden weiterzuhelfen. Insbesondere, wenn ich mich mit dem Thema Kapital- und Vermögensaufbau beschäftige. Bei mir, Investment ist ja immer ein weiter Begriff und ich finde, der beginnt an der Stelle, wo ich mit meinem Kapital mehr als 3 bis 5 Jahre Zeit habe vom Anlagehorizont. Bedeutet, rein rechtlich ist es natürlich für uns als Vermittler ein Riesenunterschied, denn es kann auch Sinn machen, eine Altersvorsorge zu verkaufen. Da sprechen wir dann vom Langfristigen. Aber es gibt ja auch Dinge, die eher mittelfristig sind. Und hier gibt es entweder erlaubnisfreie Produkte über Vermögensverwaltungen oder ich gehe dann klassisch her und vermittle ein richtig gutes Investmentportfolio.
Und du bist wahrscheinlich der Typ, der so die Vermögensverwaltung oder die 34er freien Produkte vermittelt, nicht wahr?
Ja, fast. Das Schwerpunkt liegt tatsächlich in Depots, die auch für die Kunden individuell aufgebaut werden.
Was würdest du sagen, was ist denn das Spannendste im Vergleich zum Strukturvertrieb, wenn man jetzt Makler ist und Depots vermittelt? Weil ich weiß, im Strukturvertrieb wurden in dem Vertrieb, in dem ich früher war, teilweise auch recht viele Depots vermittelt. Aber offen gesagt hat er keiner wirklich Geld mitverdient. Also das war eher so ein Storno-Abwehr-Tool. So, wenn ein Kunde ein Depot bei dir hat, dann wird er den Rest wahrscheinlich nicht kündigen. Und vor allem war das irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, es war einfach fancy, ein Depot zu haben oder Depots zu vermitteln. Und du kannst ja sagen, ja, ich bin im Bereich Investment tätig, aber was da vermittelt wurde, war halt mal ein 50-Euro-Sparplan oder so. Und ich kannte und kenne bis auf wenige Ausnahmen, zu denen du gehörst, heute auch niemanden, der wirklich ausschließlich mit 34F-Geschäft, mit Investmentgeschäft wirklich gutes Geld verdient. Also wie schaut die Welt des Investments im Strukturvertrieb aus und wie schaut sie denn jetzt als Makler aus?
Ja, leider wird in Strukturvertrieben das Thema Investment, zumindest für mich vom Gefühl her, versucht flach zu halten. Es hat mehrere Gründe. Klar, im Investmentbereich, das wissen viele Makler gar nicht, also da möchte ich heute mal eine Lanze brechen, gibt es natürlich Bestandspflegeprovision und die ist tatsächlich auch ordentlich. Vielleicht kommen wir zu dem Thema Provisionen später noch. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Natürlich habe ich auch alle Möglichkeiten. Ja, im Strukturvertrieb wird eventuell der ein oder andere Produktpartner bevorzugt und auch generell relativ wenig Provision gerade im Investment weitergegeben. Ich weiß nicht, ob es ein struktureller Plan ist, um eben mehr Versicherungen zu verkaufen oder ob es andere Hintergründe hat.
Okay. Also wie war die Vergütungsmentalität bei dir im Strukturvertrieb, in dem du warst? Wie schaut es aus? Also wie hat man da ein Investment Geld verdienen können?
Im Vergleich zur Maklerschaft oder im Vergleich zu vielen anderen Strukturvertrieben, das muss ich dem zugute halten, war es okay. Aber trotzdem hat sich es jetzt durch die Maklerschaft schlussendlich um ein Vielfaches erhöht. Das muss ich ehrlich dazu sagen.
Okay. Willst du vielleicht mal für alle Zuhörer, die jetzt im 34F-Bereich nicht ganz so tief drin sind, mal kurz erläutern, wie man denn mit so einem Depot Geld verdienen kann? Weil wir kennen das alle, bei einem Abschluss einer Lebensversicherung gibt es halt eine Abschlussprovision. Wenn wir Sachen verkaufen, dann ist es halt die Bestandsprovision, die wir da aufbauen. Wie schaut es denn im Bereich Investment aus? Also woran verdient der Vermittler denn tatsächlich Geld?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber vielleicht, bevor wir auf das Thema gehen, wie der Vermittler Geld verdient, sehe ich das Ganze erstmal aus der Kundensicht. Bedeutet, wir haben im Moment eine Situation, gerade aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir eine Inflation von 7% in Deutschland. Ich glaube, die gefühlte Inflation liegt noch deutlich, deutlich darüber. Klar, es gibt im Moment wieder 2 bis 3 Zinsen, heißt aber unterm Strich immer noch, ich habe einen Realzins von -5%. Bedeutet, ein Beispielkunde, der 100.000 Euro sich angespart hat, hat in 5 Jahren 20.000 Euro an Kaufkraft effektiv verloren. Und Hand aufs Herz, da müssen einige dafür relativ lange arbeiten, damit sie das wieder aufholen. Und das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt. Und das können wir mit dem Thema Investment definitiv ausgleichen. Und dann ist es auch gerechtfertigt, dass ich als Kunde beziehungsweise als Vermittler was verdiene. Und da gibt es 3 Bereiche, mit denen ich als Investmentmakler Geld verdienen kann. Das ist natürlich zum einen der Ausgabeaufschlag. Das bedeutet bei der Investition, ähnlich wie in einer Vorpolice, allerdings mit einem Unterschied, bei einer Vorpolice wird es ja vordiskontiert. Bedeutet, ich bekomme beim Abschluss die Provision, also in Anführungszeichen den Ausgabeaufschlag, vorausgerechnet für die nächsten 20, 30, 35 Jahre. Im Investment bekomme ich es halt an dem Tag, wo es investiert wird. Das ist der einzige Unterschied.
Das bedeutet, ganz kurz, damit ich das übersetzen kann für alle, die jetzt nicht im Investmentbereich tätig sind, wenn ich eine 100 Euro Altersvorsorge verkaufe, dann wird da halt die Bewertungssumme hochgerechnet auf die nächsten 20, 30, 35 Jahre und basierend auf der Bewertungssumme, was der Versicherer erwartet, wie viel eingezahlt wird, wird halt eine Provision ausgerechnet und die vordiskontiert, also auf einmal ausbezahlt. Und im Bereich Investment, dann habe ich halt meinen Ausgabeaufschlag, der beträgt dann, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5%. Kann ich das selbst wählen oder ist es vorgegeben oder wie schaut das aus?
Richtig, der Ausgabeaufschlag ist in der Regel bei 5 oder 5,25% bei den meisten Fonds. Ich kann es als Vermittler natürlich selbst wählen. Allerdings macht es oft nur wenig Sinn, hier zu große Rabatte zu geben, denn sehr ähnlich wie bei einer Berufsunfähigkeit. Also bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist es ja so, sagst du ja auch nicht, hey, ich mache die dir jetzt 3 Euro günstiger, weil ich auf meine oder einen Teil meines Einkommens verzichte.
Ja. Nee, das nicht. Aber ich finde es trotzdem schon mal eine coole Sache zu wissen, dass es überhaupt möglich ist, dass ich da selbst entscheiden kann, wie viel ich denn für meine Dienstleistung nehme. Weil gerade in vielen Strukturvertrieben ist es halt so, friss oder stirb. Weißt du, keine Ahnung, Vater, Mutter kommt vorbei, Eltern, Familie, du willst was für die, was Gutes für die tun, wo du vielleicht auch gar kein Geld dafür haben willst, weil das jetzt keine unternehmerische Leistung ist, sondern eine familiäre. Und trotzdem musst du da einfach Geld abrechnen. Und jetzt als Makler könntest du einfach sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich rabattiere das Ganze auf gegebenenfalls bis zu 0%. Aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es einfach nur darum, dass ich jedes Mal, wenn diese 100 Euro eingezahlt werden, diesen Ausgabeaufschlag bekomme. Richtig?
Genau, richtig.
Ja, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja fast schon wie eine immer wiederkehrende Einkommensquelle. Und zwar jeden Monat, wenn es ein Sparplan ist.
Richtig, also ich kann jetzt von mir selbst sprechen oder auch Partner, mit denen ich zusammenarbeite und klar ergibt sich da über die Zeit. Ich habe jetzt meine Zulassung seit dem März 2020, eine sehr ordentliche Sparrate. Das heißt, es sind zig 10.000 Euro, die da monatlich von meinen Kunden investiert werden. Und wie du schon richtig gesagt hast, daraus ergibt sich auch nicht passiv, aber es gibt sich ein Einkommen, das jeden Monat wiederkehrend kommt.
Und auf der anderen Seite, wenn du halt einen, ich sag mal, dicken Fisch hast, der eine ordentliche Einmalsumme investiert, dann ist das ja quasi auch fast schon wie eine vordiskontierte Provision, weil wenn, keine Ahnung, 100.000 auf einmal investiert werden, dann kriegst du halt diese Provision auf einmal raus. Richtig?
Genau, richtig.
Es ist gar nicht so unlukrativ für alle Makler hier, die gerne Lebensversicherung vermitteln anstatt Investment. Aber ich habe mich vorhin unterbrochen. Du hast gesagt, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Und verstehe mich bitte richtig, natürlich steht der Kunde im Vordergrund und man macht niemals eine Dienstleistung, die für den Kunden keinen Sinn ergibt. Aber in diesem Podcast hören halt vermehrt Vermittler zu. Und ich denke, uns alle interessiert denn brennend, okay, wenn ich das Ganze in mein Beratungsportfolio mit aufnehme, wenn ich das als Dienstleistung mit aufnehme, ist, wie unternehmerisch sinnvoll ist das Ganze denn?
Genau, richtig. Also der Ausgabeaufschlag ist ja ursprünglich dafür gedacht, dass ich bei der Beratung einfach meine Zeit entsprechend vergütet bekomme. Aber es geht ja beim Kunden, gerade beim Investmentkunden, darum, den längerfristig zu betreuen und gegebenenfalls auch immer wieder Servicegespräche zu führen. Bedeutet dafür ist die Bestandsprovision oder auch ein Serviceentgelt ganz normal. Heißt, bei aktiven Fonds, und hier muss man auch, vielleicht können wir später noch darüber sprechen, dazu sagen, die Rendite, die hier angezeigt wird, sei es auf Vorweb oder auf anderen Plattformen, ist ja Netto-Rendite. Das heißt, hier sind Bestandsprovisionen für Vermittler bereits inklusive. Und die Bestandsprovision ist einfach dafür da, dass wir fortlaufende Kunden vernünftig betreuen können. Und das ist auch ganz normal, dass aktive Fonds eine Bestandsprovision bezahlen. Bei einem ETF müsste ich halt dann Service-Entgelt on top nehmen. Oder ich kann auch eine Kombination aus beiden von kommt immer darauf an, wie ich als Vermittler mich da positionieren möchte.
Okay, also so wie ich das raushöre, bist du jetzt nicht der Typ, der sagt ETF, ETF, ETF. Also, da gibt es ja auch ganz, ganz viele, die sagen, hier macht ihr einfach, keine Ahnung, MSCI World und Emerging Market, 70-30 Portfolio und alles ist gut. Sondern du denkst, dass aktiv gemanagte Fonds durchaus auch sinnvoll sein können, nicht wahr?
Richtig. Vielleicht noch ein Wort zur Bestandsprovision und auch die Entwicklung darüber hinaus. Das heißt, wenn ich einen Bestand habe und wie du jetzt eben sagst, jemand, der zum Beispiel 100.000 Euro bei dir als Vermittler anlegt, dann bleiben ja die 100.000 Euro nicht die 100.000 Euro. Zum einen läuft zum Beispiel der Sparplan mit dazu, zum anderen entwickelt sich das Portfolio aber auch. Bedeutet, es ist eine Frage der Zeit, wenn es vernünftig investiert ist, bis aus den 100.000 200.000 Euro geworden sind. Bedeutet, dadurch verdoppelt sich natürlich auch meine Bestandsprovision. Und das macht es gerade hinten raus als Vermittler wahnsinnig attraktiv, sich hier Bestände aufzubauen.
Ich denke, das ist auch vertrieblich ziemlich sinnvoll, weil du kannst ja im Grunde sagen, hey, guck mal, wir sind beide im selben Boot, weil wenn sich dein Depot erhöht, dann verdiene ich auch mehr, also habe ich auch Interesse daran, das ordentlich zu überwachen, ordentlich zu betreuen, oder?
Richtig, dadurch hat man ein wahnsinnig starkes Commitment mit dem Kunden.
Kommt das gut an bei den Leuten?
Definitiv. Das Vertrauen, wenn Kunden Investmentkunden sind, ist enorm. Weil sie ja schlussendlich nicht nur die Altersvorsorge, sondern auch ihr erspartes Anlagehorizont plus 3 oder 5 Jahre komplett bei dir oder in dem Fall bei mir investiert haben.
Ja, also ich denke schon, dass das eine sehr, sehr coole Sache ist, wenn man sich dann mit den Leuten regelmäßig austauscht. Aber auf der anderen Seite bin ich auch fest davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt hier gerade zuhören und sich denken, ja, schon ganz geil, aber das ist doch brutal viel Aufwand. Also zum einen hast du ja hier diese Aufzeichnungspflicht, weil du dich vor hier, na, wie heißt das, vor der Behörde da rechtfertigen musst. BaFin, Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen. Da musst du dich doch dafür rechtfertigen. Zum anderen hast du ja eine riesige Dokumentationspflicht. Ne? Und jedes Mal, wenn du da was falsch machst, kann der Kunde dir an den Karren fahren und sagen, du hast einen Fehler gemacht. Ist das nicht unglaublich nervig oder wie ist die Realität da in diesem Bereich?
Tatsächlich kommt es auf die Organisation drauf an. Mittlerweile habe ich es persönlich durch den Maklerpool, mit dem ich arbeite, in dem Fall die Fondsfinanz, so einfach geregelt, dass es im Grunde zum Ausarbeiten, und das wissen die meisten Vermittler, wie es funktioniert, ähnlich wie bei einer Vorpolice ist. Ich habe die ganze Dokumentationspflicht mit dabei, auch das Thema Taping und Nachhaltigkeit etc. kann ich ganz leicht mit aufnehmen. Das ist im Grunde wirklich ein Kinderspiel, genauso die Wirtschaftsprüfung. Und schlussendlich zeige ich auch anderen Vermittlern, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, wie sie das in ihren Alltag easy mit einbauen können. Und das auch umsetzen können. Ich möchte aber an der Stelle auch deiner Frage nicht aus dem Weg gehen. Thema aktiv-passiv. Das ist ja immer ein Thema und wurde so die letzten Jahre zum Teil in sozialen Medien, YouTube etc. immer mehr gepusht. Und es gibt ja so eine Front, die unbedingt sagt, hey, wir machen nur ETFs und wir schauen auf jede Nachkommastelle von den Kosten. Und andere sagen, hey, ich will unbedingt aktive Fonds haben. Ich glaube, die Wahrheit liegt ein Stück weit in der Mitte. Und bei mir geht es erstmal darum, hey, lieber Kunde, was ist dir wichtig? Was haben wir für einen Anlagehorizont? Welches Risiko, sprich welche Spannungsbreite bist du bereit einzugehen? Wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Und wie wollen wir das Thema dann angehen?
Okay. Und wie genau akquirierst du solche Kunden? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass jeder Kunde, der in die Beratung kommt, sich schon damit auseinandergesetzt hat, weiß, wie Investment funktioniert, weiß, was ein Fonds ist, kennt sich über Risiken, Nebenwirkungen und wie es so schön auf der Packungsbeilage heißt, aus, sondern du musst ihn ja erstmal über alles aufklären. Also wie gewinnst du Investmentkunden? Das ist, glaube ich, auch eine sicher eine spannende Frage für alle. Gehst du da einfach auf den Bestand von Versicherungskunden los und bietest denen eine Alternative an oder wie genau läuft das?
Es kommt auf die Kommunikation drauf an. Ich glaube, man muss viele Dinge gar nicht so kompliziert machen. Schlussendlich geht es darum, einfach zu erklären, das zeige ich auch gern Vermittlern, wie ich als Kunde vernünftig investieren kann. Und da stellt sich gar nicht die Frage, ob ich investiere, wenn ich genügend Zeit habe, sondern es stellt sich nur die Frage, wie will ich es anpacken? Ja. Und klar kann ich da als Vermittler meinen Kunden zu einer App schicken und hoffen, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Aber ich glaube, es ist deutlich intelligenter und auch dem Kunden mehr geholfen, wenn ich ihm einfach eine professionelle Dienstleistung an der Stelle anbiete.
Das sicherlich, wenn man die Kapazität und die Möglichkeit hat, das alles so überwachen, definitiv. Allerdings, glaube ich, bist du ja eher der Fan von Online-Marketing. Also du gehst jetzt nicht durch die Straße und sagst, hey, willst du investieren oder gehst du keine Potenziallisten durch, sondern du hast da schon eine sehr, sehr ausgeklügelte Marketingstrategie ausgearbeitet, oder?
Ja, richtig. Also mit ist ja auch kein Geheimnis, mit Clever Finance gewinnen wir täglich sehr, sehr viele Kundenanfragen, die sich eben genau für das interessieren, für das Thema Investment und dann sich bei uns melden. Und hier haben wir einen ganz klaren Beratungsablauf, bei dem wir einem Kunden dabei helfen, wie er seine persönliche Investmentstrategie findet.
Und wie schaut sowas aus?
Die Beratungsablauf?
Ja. Also mal angenommen, ich wäre als Kunde bei dir, was wären so die Schritte, die nacheinander durchlaufen werden?
Naja, wir stellen uns natürlich erstmal vor, wie unser Unternehmen funktioniert, auch die Strategie dahinter. Ja, klar, macht es nicht nur Sinn, Kapital aufzubauen, es geht auch ein Stück weit darum, Kapital zu schützen. Das ist genauso wichtig, brauche ich dir als Makler nichts erzählen. Und es geht auch darum, wie kann ich in manchen Bereichen steuerliche Vorteile nutzen. Das heißt Altersvorsorge. Aber ein Kern ist immer dabei, das Thema Investmentdepot. Nach der Vorstellung geht es natürlich weiter mit einer Analyse. Hier schauen wir, okay, was ist für dich als Kunde wichtig? Worauf kommt es an? Wie lange haben wir mit dem Kapital Zeit? Welche Ziele hast du? Und im nächsten Gespräch wird eine Strategie vorgestellt. Hier werden dann eventuell noch Dinge abgestimmt. Auch das Thema Investment relativ einfach und schnell erklärt. Dazu brauchen wir circa 20, 25 Minuten und der Kunde hat alle Infos, die er braucht, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
Das ist ja sehr, sehr stark. Und was ist so der typische Investmentkunde? Also ich meine, mit Clever Finance hast du vorhin im Vorgespräch zu dem Podcast gesagt, habt ihr irgendwie so 30, 40 Kundenanfragen pro Tag. Tragen sich da alle möglichen Leute ein oder ist das schon ein sehr, sehr spezifischer Menschentyp, der da Interesse daran hat?
Tatsächlich kommen meine Ursprungskunden, wenn ich jetzt an den Strukturvertrieb zurückdenke, sind das ganz normale Menschen, die sich dafür interessieren, wie ich Kapital aufbauen kann. Ja. Mittlerweile haben wir einfach durch meine Beratung, hat sich das so ergeben, dass das Klientel immer höherwertiger wurde und bei Clever Finance haben wir schon das Ziel, Menschen ab einem Einkommen von 3.000 Euro netto circa genau mit unserer Strategie zu versorgen, weil wir gemerkt haben, genau das sind die Kunden, die hier auch den größten Bedarf haben. Das heißt, der Durchschnittskunde spart bei uns irgendwo zwischen 500 und 1.500 Euro im Monat.
Das ist ja auf jeden Fall mal eine starke Leistung. Und wenn du jetzt, sage ich mal, einen Tipp an einen Zuhörer geben wolltest, der jetzt einen eigenen Versicherungsbestand aufgebaut hat, weil in der letzten Zeit halt eher auf das Versicherungsgeschäft aus war, nicht so sehr auf das Investmentgeschäft. Nach welchen Kunden sollte er in seinem Bestand schauen? Für wen würde dieses Thema in Frage kommen? Muss er schon eine bestimmte Anzahl beziehungsweise ein bestimmtes Vermögen auf die Seite gepackt haben? Muss er eine bestimmte monatliche Sparrate liquide haben? Oder einfach mal drauf los und gucken, wie es funktioniert?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Es gibt mehrere Möglichkeiten, hier aktiv zu werden. Wenn ich bisher als Vermittler vielleicht Kunden habe, die ihr Investmentdepot woanders haben, sei es bei einer Direktbank, sei es bei der Sparkasse ums Eck oder Ähnliches, naja, dann geht es vielleicht darum, hier mal eine Analyse zu machen. Wie ist denn das Depot? Passt das eigentlich zu deinen Zielen als Kunde? Und hier verwenden wir auch mit dem Maklerpult, mit der Vorfinanzen-Tool von Edisoft. Und hier haben wir uns auch, oder die Vorfinanz hat sich hier in eine gute Situation gebracht, weil wir dadurch einen echten Wettbewerbsvorteil haben. Bedeutet, ich kann Fonds nicht nur in der Vergangenheit betrachten, sondern kann mir genau die zwei wichtigsten Kennzahlen. Und das ist die Schwankungsbreite und auch den Ertrag anzeigen lassen, beziehungsweise analysieren und weiß, okay, was ist auch in der Zukunft erwartbar damit möglich? Und hier kann ich natürlich den Kunden genau aufzeigen, kann sagen, hey, dein aktuelles Portfolio ist so und so aufgebaut. Mit einer Optimierung könnten wir weniger Schwankungsbreite und auch mehr Rendite erwirtschaften. Und das ist tatsächlich, um vielleicht auf die Frage von eben noch aktiv-passiv zurückzukommen, auch genau in dem Bereich möglich. Das heißt, auch ein ETF-Portfolio liegt nicht unbedingt auf der Effizienzlinie. Und die Effizienzlinie bedeutet, ich habe bei minimaler Schwankungsbreite den maximalen Ertrag. Darum geht es ja. Wie viel Schwankung kann ich vertragen und wie kann ich bei der Schwankungsbreite den bestmöglichen Ertrag erwirtschaften?
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig höre, dann seid ihr bei Clever Finance jetzt nicht nur Leute, die einen Fonds oder ein Depot vermitteln und dann ist das Fire and Forget, das Depot ist vermittelt und wenn der Kunde sich nicht meldet, ist alles gut, sondern ihr macht schon auch eine wirkliche Auswertung der Analyse, einen Forecast gewissermaßen und kontrolliert das auch regelmäßig mit dem Kunden, um zu prüfen, läuft das so wie geplant oder nicht, richtig?
Komplett richtig, ja. Das heißt, hier ist natürlich eine fortlaufende Betreuung auch relevant. Sei es, hat sich beim Kunden der Anlagehorizont geändert oder auch andere Parameter. Das muss natürlich fortlaufend getrackt werden. Aber wenn wir auf deine Frage zurückkommen, hier habe ich natürlich einen wahnsinnigen Hebel, wenn ich einfach Kunden anspreche, die bereits Investment haben und kann dieses noch optimieren. Der Kunde ist wahnsinnig happy, wenn er deutlich weniger Schwankungsbreite hat und auch einen erwartbaren Ertrag der höher ist als vorher.
Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden im Bestand habe, der jetzt, keine Ahnung, bei den klassischen Bekannten ist, hier Scalable Capital oder sonst irgendwo, da kann ich mit jemandem drüber sprechen, hey, wollen wir das nicht mal anpassen, optimieren, richtig?
Richtig.
Das ist ja an sich eigentlich ein mega Ding. Und das ist, wie hoch ist der Aufwand dabei?
Für dich als Berater?
Ja.
Relativ simpel. Ich lasse mir nach dem ersten Gespräch, wenn der Kunde ein Investmentdepot bereits hast, immer eine Aufstellung geben, pflege das bei mir im System ein. Das dauert je nach Investmentdepot vielleicht 5 bis 10 Minuten. Und danach kann ich wirklich eine professionelle Aussage treffen, gehe mit dem Kunden noch darauf ein, was ihm eigentlich wichtig ist, wo sein Zieldepot schlussendlich sein soll, und habe nach 30 Minuten eine perfekte Depotzusammenstellung für ihn.
Das bedeutet, dass es dann quasi wie eine künstliche Intelligenz im Hintergrund, die arbeitet. Also ich muss jetzt selbst, wenn ich das richtig verstehe, jetzt nicht jahrelang Investment studiert haben und wie Warren Buffett jedes Unternehmen einzeln auswerten, um zu gucken, okay, ist das jetzt eine gute Sache oder nicht, sondern, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so wie ich das verstehe, muss ich einfach nur lernen, wie ich das Programm richtig bediene, und dann funktioniert, oder dann ist der größte Teil der Arbeit schon getan. Habe ich da recht?
Das ist komplett richtig, ja. Und dann geht es nur darum, dass ich das natürlich richtig mit dem Kunden kommuniziere.
Okay. Also eine Frage, die ich ganz, ganz häufig bekomme, gerade zum Thema Investment aus Strukturvertrieben, die sich für die Marktwirtschaft interessieren. Gerade in vielen Strukturvertrieben gibt es ja so Fondsempfehlungslisten, Rennlisten und so weiter und so fort. Hat man das als Makler auch? Oder wie findet man jetzt raus, welcher Fonds für welchen Kunden gut ist? Oder muss man da jetzt manuell alles Mögliche durchlesen, die Factsheets durchlesen? Oder wie ist da so der Alltag und das Handwerk eines 34F-Rentlers?
Hier vielleicht eine kleine Geschichte. Im März, also vor einigen Wochen, war in Mannheim der Fondskongress. Und das ist so das Mekka, wo sich im Grunde alle Investmentgesellschaften, zig Fondsmanager treffen, in Deutschland treffen, und hier zig Vorträge sind, etc.
Und ja, weiß ich noch ganz genau, das war die erste Veranstaltung, die erste Messe, wo wir damals mit unserem Strukturvertrieb hingefahren sind, der erste Fondskongress. Ne? Wir als Trainees damals mit angefangen, und damals, pass auf, uns wurde das so verkauft, ich habe das damals tatsächlich geglaubt, dass dieser Fondskongress eine Veranstaltung von unserem Strukturvertrieb ist. Ich habe echt ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, dass das gar nichts damit zu tun hat. Ja? Aber im Wesentlichen ist das an sich schon eine geile Sache. Sorry, dass ich unterbrochen habe, aber die Story wollte ich nochmal kurz loswerden, weil auch ganz, ganz viele Strukturvertriebler immer zum Fondskongress fahren. Und naja, bei uns wurde damals der Eindruck erweckt, hey, das ist jetzt unsere Veranstaltung hier von unserem Laden hier. Aber sieht dann in Realität doch ein bisschen anders aus.
Ja, das kann natürlich sein. Ich habe tatsächlich viele auch aus dem Strukturvertrieb gesehen, sieht man ja an den Namensschildern, wenn hier Telestekes etc. draufsteht. Wäre mal eine interessante Frage, was die denken, von wem aus der Vorkongress geht. Ja. Auf jeden Fall hat man ja hier die Möglichkeit, mit zig diversen Investment- und Vorgesellschaften sich zu unterhalten. Und es sind ja oft Maklervertreter etc. vor Ort. Und das Interessante war, der Maklerpool Vorfinanz hatte auch einen Stand. Und bei der Vorfinanz ist es ja so, es gibt zig verschiedene Kompetenzzentren. Und eins davon ist der Bereich Investment. Und hier gibt es tatsächlich eine eigene Abteilung, welche nur dafür zuständig ist. Und es sind wirklich ausgewiesene Experten. Teilweise waren die vorher bei Morningstar, waren selbst Fondsmanager etc., die zuständig sind, hier die Makler dabei zu unterstützen. Natürlich steuern die auch die Vermögensverwaltungen von der Vorfinanz. Aber es war sehr interessant. Ich habe mich mit vielen Maklerbetreuern von verschiedenen Vorgesellschaften unterhalten, und die wussten oft schlechter über die Fonds Bescheid als die Analysten von der Vorfinanz. Das hat mir gezeigt, wie gut wir hier eigentlich aufgestellt sind. Das heißt, nein, man ist hier nicht verlassen. Im Grunde reicht hier, wenn man den richtigen Maklerpool zusammenarbeitet, ein Anruf. Man hat eine komplett kompetente Anruf, wenn man spezielle Fragen zu bestimmten Fonds hat.
Trotzdem ist es dann aber doch nicht so einfach, weil ich kenne ja jetzt doch schon einige Makler, auch viele, die vom Strukturvertrieb in den Maklerstatus gewechselt sind. Und ich muss ehrlich sagen, dass die wenigsten wirklich das Investmentgeschäft so leben wie du. Also das passiert mal ab und zu, dass irgendwo mal ein VL-Depot geöffnet wird für einen Kunden oder so. Oder ab und zu mal, wenn irgendwie 50 Euro monatlich noch irgendwo übrig sind, dann wird das da reingespart. Aber das Kerngeschäft der meisten, die ich kenne, ist tatsächlich LV und Sach. Ab und zu vermittelt noch einer eine Immobilie, das gehört auch noch mit dazu. Und von den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, habe ich halt einfach bisher immer den Eindruck gehabt, dass es daran liegt, dass der Aufwand, den du hast, also Taping, Beratungsdoku und so weiter, was du dem Kunden alles beibringen musst und das Risiko, was du als Berater trägst, nicht im Verhältnis zum Ertrag steht. Also bei einer LV, klar, wenn du da eine Vermittlung hast, deine, was weiß ich, 100 Euro monatliche Sparrate hast, auf einen Bewertungszeitraum von 40 Jahren, dann hast du dann als Makler deine 2.200 Euro Provisionen, die ausgeschüttet werden. Und das ist dann schon in Ordnung. Da kann man, wenn man ein paar Kunden im Monat davon hat, auch sehr, sehr gut und sehr ordentlich leben. Und im Investmentbereich, da habe ich bisher noch keinen einzigen kennengelernt, der ausschließlich vom Investment lebt. Also wie ist da deine Perspektive drauf? Kann man oder sollte man das Ziel vor Augen haben, nur vom Investmentbestand leben zu können? Oder ist das immer nur so eine Art Beimischung, die zum Geschäft dazugehört?
Ja, ich glaube, das muss man zum einen lang oder auch kurzfristig betrachten. Heißt, wenn ich natürlich kurzfristig darauf schaue, damit ich als Vermittler mehr Einkommen habe, dann ist es natürlich leichter, ein LV-Produkt zu platzieren. Aber jeder, der ernsthaft daran interessiert ist, länger den Job zu machen, der ist ja daran interessiert, ein möglichst hohes Einkommen, das wiederkehrend kommt, zu generieren. Ja. Und hier ist Investment unumgänglich. Wenn ich natürlich nur 50 Euro Sparpläne verkaufe, was ich in der Praxis im Grunde nie mache, selbst Kinder bekommen bei mir einen 100 Euro Sparplan. Ja, wir haben 200 Euro Kindergeld. Das heißt, hier kann man schon mal 100 Euro auch für Nachwuchs investieren. Und das ist, machen auch alle meiner Kunden fast ausnahmslos, die Kinder haben. Heißt, wenn der Sparplan irgendwo bei 300-500 Euro losgeht, dann lohnt sich das schon über die Zeit. Ich muss halt die Fähigkeit haben, längerfristig zu denken. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis ich hier mit dem Investment mehr verdiene als mit dem Versicherungsbereich.
Und wie lange dauert sowas? Also, ich denke nicht, dass, also klar, eine Frage der Zeit sicherlich. Zinseszinseffekt kickt auch irgendwann mal, dann passt es, aber keiner von uns will 30 Jahre darauf warten, bis er von seinem Job leben kann. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich bin der Meinung, dass man nach 3, 4, 5 Jahren bereits ein so hohes Investment-Einkommen sich aufbauen kann, dass man gut davon leben kann.
Und wie hoch wäre denn sowas? Also einfach nur, damit wir so ein Feeling dafür kriegen. Möchtest du vielleicht drüber sprechen, wie viel ihr bei Clever Finance an der Management habt oder wie viel du vielleicht selber in deinem Privatbereich unter deinen Kunden an der Management hast?
Ja, ich kann dir vielleicht eine Faustformel an die Hand geben.
Ja.
Und ich sehe gerade die Bestandsprovision als sehr relevant an. Und je Investment-Million, und das kann man jetzt ein bisschen aufteilen, egal ob es Service-Anchor oder Bestandsprovision, schlussendlich muss man eine Vereinbarung mit den Kunden treffen, die für beide Seiten passt und die für beide Seiten fair ist. Und je Bestands-Investment-Million, die ich habe, habe ich ein Monatseinkommen als Makler von circa 500 Euro. Das mal als so Faustformel, als Faustgröße. Und dann kannst du dir es ja ausrechnen, wie lange du brauchst, den Investmentbestand aufzubauen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, A, Bestände zu übernehmen von anderen Depotbanken. Du hast aber auch die Möglichkeit, was ich jetzt immer mehr habe, sind Kunden, bei denen LV-Verträge auslaufen. Das ist ja als Makler ganz normal, dass das irgendwann mal kommt und die fragen dann, hey, soll ich das Geld der Versicherung geben und dafür eine monatliche Rente bekommen? Oder sollen wir das Geld lieber vernünftig anlegen und dann von eventuellem Entnahmeplan schalten, was übrigens für den Kunden hoch interessant und auch lukrativ ist, unabhängig von der Flexibilität, die dabei noch herausspringt. Und das nächste ist natürlich auch so, liquides Geld, was auf den deutschen Tages-, Giro- und Bausparkonten liegt.
Also pro Investmentmillion ungefähr 500 Euro im Monat. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2000 Euro im Monat gerne hätte, dann müsste ich 4 Millionen an dem Management haben. Richtig?
Genau, richtig.
Und diese 4 Millionen müssen schon angelegt sein von diversen Kunden und dann habe ich ungefähr meine 2000 Euro BP pro Monat.
Ja.
Das klingt, muss ich ehrlich gestehen, klingt nach relativ viel. Wie ist da deine Erfahrung da?
Das geht relativ schnell. Also je nachdem, wie energisch man natürlich das Thema verfolgt, geht das sehr fix, den Bestand aufzubauen. Hast ja auch Sparpläne, wie bei mir kommt ja schon fast jedes Jahr 1 Million an Investmentbestand nur durch die Sparpläne hinzu.
Okay, das bedeutet, man muss da auch mal ein bisschen die Perspektive für sich selbst öffnen und vielleicht auch mal ein bisschen größer denken. Ich denke, also ich kann es mir schon vorstellen, wenn man überlegt, wenn man jetzt, keine Ahnung, du sagtest, du hast teilweise Sparpläne von 1.000, 1.500 Euro im Monat. Wenn du da 20, 30, 40 solcher Kunden hast, da kommt da schon was zusammen, nicht wahr?
Richtig, ja. Und auch die Kurse steigen natürlich über die Zeit. Das ist natürlich nicht jedes Jahr so, siehe 2022, aber über die Zeit und ein Investmentbestand, der heute 4 Millionen Euro schwer ist, der wird in 5, 6, 7 Jahren ohne Sparpläne, ohne Neuinvestitionen vermutlich das Doppelte sein.
Das bedeutet, man baut sich quasi eine eigene kleine Einkommensmaschine, die immer mitwächst, je länger man dran bleibt.
Richtig.
Okay. Da stelle ich mir jetzt eigentlich nur noch die Frage, warum die meisten das Ganze so nicht machen. Ich denke, das liegt vermutlich daran, dass sie einfach nicht wissen, dass es so geht, oder?
Ja, es wird halt, wie Anfang schon besprochen, meiner Meinung nach künstlich klein gehalten, weil halt so ein passives Einkommen dafür sorgt, dass dein Strucki schlussendlich irgendwann aufhört zu arbeiten. Und das will ja keiner.
Auf der anderen Seite, was mich jetzt natürlich noch interessiert, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, 100 Euro LV, also Altersvorsorge jetzt in diesem Beispiel sind ungefähr 2200 Euro, aber natürlich stornobehaftet, weil vordiskontiert. Ist Investment auch, gibt es auch Storni?
Tatsächlich gibt es im Investmentbereich keine Stornos.
Das bedeutet, das ist nicht nur wiederkehrendes Einkommen, was über die Zeit wächst, was ich mir aufbaue, sondern letztlich, ich kann mich auch darauf verlassen, wenn es einmal ausgezahlt ist, dann ist es verdientes Geld. Da muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen.
Richtig, deshalb gibt es ja auch im Investmentbereich keine Stornoreserve.
Das ist ja richtig fett, wenn man so drüber nachdenkt. Blöd nur, dass man das nicht einfach so irgendwo lernen kann, ne?
Ja, richtig. Allerdings, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wirst.
Das kommt
Ist
drauf
es ja
an. Ich weiß
so.
nicht, also ich hab jetzt einfach nur Folgendes. Ich bin jetzt auch schon seit 2016 in der Branche und wie du es gesagt hast, im Strukturvertrieb, da wurde eher Wert auf Schlagzeilen und auf Cross-Selling gelegt. Also LVBU und Sach, das ist so das, was den meisten Anteil ausmacht. Und ab und zu wird halt mal irgendwie ein Depot vermittelt. Die wenigsten, die allerwenigsten fokussieren sich halt wirklich auf Investment. Und ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren Makler. Und auch die meisten Makler, die ich kenne, haben halt ihren Schwerpunkt auf dem Bereich Versicherung. Ja, weil keiner hat Bock, sich mit der BaFin auseinanderzusetzen, keiner hat Bock auf dieses Taping. Und das kriegst du ja auch nicht einfach mal so beigebracht. Also ist jetzt nicht so, dass es dafür jetzt irgendwie einen Online-Kurs gibt und du dich reinsetzt und danach perfekt bist, weißt du? So, zumindest, ich muss das korrigieren, das war ein bisschen sneaky von mir. Es gab's nicht, bis du auf die Idee gekommen bist, einfach mal mit der BaFin zusammen was aufzubauen. Und jetzt haben wir ja festgehalten, es gibt nicht nur die Tools, die einem dabei helfen, das zu vermitteln, weil das ist ja die eine Sache, die Tools dazu zu verfügen. Die BaFin bietet das ja an. Sondern man muss ja auch wissen, wie man an den Kunden dabei herantritt. Wie ist die Vertriebsstrategie? Wie baue ich das Beratungskonzept dahinter auf? Und das alles, das lernst du jetzt einfach nicht von jetzt auf gleich. Bisher nicht. Bis, wie gesagt, dann du gekommen bist und du hast ja was Cooles überlegt in dieser Hinsicht. Müssen wir vielleicht darüber mal kurz sprechen?
Ja, richtig, das ist tatsächlich ein Stück weit aus der Not geboren. Immer mehr Vermittler sind die letzten Wochen und Monate auf mich zugekommen und wollten wissen, hey, wie machst du denn das Investmentgeschäft? Und dann habe ich natürlich auch mit der Vorfinanz, mit Sam etc. gesprochen und wir haben eine Möglichkeit jetzt, wie wir genau das den Vermittlern auch zeigen können. Bedeutet, wie kann ich die Beratung komplett rechtssicher, kinderleicht umsetzen? Wie kann ich dem Kunden das so vermitteln, dass ich nicht den 50-Euro-Sparplan, sondern den 500-Euro-Sparplan monatlich verkaufe? Wie kann ich auch LVs vernünftig anlegen, die rauskommen? Wie kann ich die Depots analysieren, hier entsprechend Mehrwert den Kunden innerhalb von wenigen Minuten aufzeigen, dass ich Vertrauen schaffe, dass ich hier auch dann die Verantwortung dafür bekomme. Und das genau werden wir jetzt Stück für Stück unseren Vermittlern, die sich dafür interessieren, beibringen.
Das bedeutet, jeder, der jetzt gerade diesen Podcast anhört und bei der Fondsfinanz ist, am besten im Bereich von Sam Platt, weil da wird es ja unentgeltlich sozusagen mit angeboten, der kann sich an dich wenden und dann kriegt er deine Strategien als Blueprint mit an die Hand. Und wenn jetzt jemand bei der Fondsfinanz ist, aber jetzt nicht jetzt im Bereich von Sam Platt ist, dann gibt es da auch Möglichkeiten, oder?
Richtig. Das heißt, die, die im Bereich vom Sam Platt sind, haben tatsächlich, wie du gesagt hast, hier eine Exklusivmöglichkeit, das Ganze kostenfrei zu nutzen. Das ist wirklich unglaublich. Und für alle anderen gibt es auch eine Möglichkeit, die sehr, sehr fair ist, um sich das Wissen anzueignen.
Okay, das heißt einfach nur die Leute, die nicht bei der Vorfindung sind, die haben halt ein bisschen Pech gehabt, weil die kommen an das Wissen jetzt nicht einfach ran.
Ja, aber gerade wer im Investmentbereich ist und nicht bei der Vorfinanz, der sollte vielleicht grundsätzlich mal mit mir sprechen, denn ich kenne alle anderen Plattformen oder fast alle anderen Plattformen auch. Und wer einmal das System verstanden hat, wie es die Vorfinanz aufgebaut hat, der wechselt in der Regel.
Okay, und was würdest du sagen, ist so das Besondere an der Fraufinanz, was die anderen nicht haben? Weil ich glaube, wir haben jetzt, keine Ahnung, was haben wir? Wir haben irgendwie Fondpools, Netfonds oder sowas, heißt glaube ich einer. Dann haben wir noch irgendwie...
Netfonds sind...
Genau, Fondnet, Netfonds, also es gibt ja ganz, ganz viele, die sich dieses Investment auf die Fahne geschrieben haben, wo auch viele glauben, dass es dort am besten ist. Aber jetzt sagst du, deine persönliche Meinung ist, dass bei der Fondfinanz halt wirklich ein riesen Wettbewerbsvorteil ist, wenn ein Vermittler bei der Fondfinanz ist und ein Investmentbestand über die Fondfinanz regelt. Warum?
Ja, ich glaube, unabhängig von der Einfachheit, wie es bei der Fondfinanz gehandhabt wird, sei es Wirtschaftsprüfung und andere Dinge, ist es einfach das Tool, Depots einfach analysieren zu können. Und das ist wirklich, also ich bin ganz ehrlich, am Anfang sehr, sehr kritisch dem Tool gegenüber. Weil solche Dinge versprechen ja viel, aber man muss dann auch wirklich prüfen, stimmt denn das, was da rauskommt? Und ja, das Tool ist genial. Das heißt, ich arbeite mittlerweile nur noch damit und kann somit innerhalb weniger Mausklicks dem Kunden den Mehrwert schwarz auf weiß aufzeigen. Und das ist tatsächlich ein Gamechanger. Das macht die Beratung deutlich leichter, deutlich effizienter und der Kunde vertraut dir auch nochmal mehr. Und deshalb wird es für viele, die mit anderen Pools noch arbeiten, auch relevant sein, das zumindest mal kennenzulernen.
Und wenn ich das jetzt richtig raushöre, dann ist ja so, dass du den Einstieg über das Investmentgeschäft halt machst, weil du dem Kunden halt einen riesen Mehrwert bietest. Also mal angenommen, du hast jetzt jemanden, der hat irgendwie schon die Pro woanders oder bei Scalable oder keine Ahnung. Dann sagst du ihm hier, ich gebe dir eine Analyse, wo wir die Schwankungen reduzieren, Rendite erhöhen können. Dann bist du auf jeden Fall mal drin im Gespräch. Und wenn der Kunde begeistert ist, hast du natürlich eine Vertrauensbasis aufgebaut. Und also ich wäre jetzt derjenige, aus meiner Philosophie würde ich sagen, okay, dann lass doch mal die anderen Sachen bei dir auch überprüfen, ob es da nicht auch Optimierungsbedarf gibt. BU, Altersvorsorge, Sachgeschäft und so weiter. Ist das auch eine Vertriebsstrategie oder sagst du, nee, rein Investment, alles andere mache ich nicht?
Kommt ein Stück weit darauf an. Das heißt, klar, das ist ein super Türöffner in Anführungszeichen, beziehungsweise das wertvollste Geschäft meines Erachtens, was man in der Finanzdienstleistung beim Kunden anbieten kann. Aber klar ist das Thema Altersvorsorge, klar ist das Thema Biometrie, klar ist das Thema auch bei dem Klientel, welches ich berate, auch das Thema PKV. Ja. Zum Teil arbeite ich aber auch mit externen Experten. Bedeutet, ich gebe manche Bereiche einfach ab, weil ich sage, hey, ich möchte mich auf die und die Dinge konzentrieren und arbeite dann in anderen Bereichen mit Leuten, die tagtäglich nur das machen.
Ja, bist du dann vielleicht auch jemand, auf den man zukommen kann? Also klar, wir haben jetzt besprochen, man kann natürlich auf dich zukommen und mit dir mal absprechen, ob man das Ganze von dir lernen kann, dein Vertriebssystem, wie man Fonds vermittelt, wie man die Tools der Fondsfinanz nutzt, um das Ganze in die Beratung zu implementieren. Aber jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, hey, ich habe einfach, also klar, ist ein geiles Thema, ich habe einfach keinen Bock auf das Thema Investment. Gibt es dann die Möglichkeit, einfach mit dir irgendwie in eine Kooperation einzugehen, dass man dir sozusagen die Investmentkunden empfiehlt, dass du die Beratung übernimmst und dass dann irgendwie ein Teilungsgeschäft gibt oder sowas?
Tatsächlich ist das auch Stand heute schon gängige Praxis. Das heißt, ich habe Vermittlerkollegen, die aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht eine andere Spezialisierung haben, das Thema nicht machen möchten, und dann das Thema auslagern und hier eine super Kooperation stattfinden.
Das bedeutet, wie können Leute auf dich zugehen? Also auf welchen Wegen hast du es am liebsten? Wie sollen sie dich kontaktieren, wenn sie sagen, dass sie gerne entweder mehr über Investment haben wollen oder naja, einfach eine Kooperation mit dir eingehen wollen, dass sie sozusagen das Investmentgeschäft zu dir rübergeben und im Gegenzug vielleicht, keine Ahnung, Gewerbegeschäft von dir bekommen oder so?
Ja, am besten wäre es natürlich, wenn sie sich bei uns direkt melden, zum Beispiel über den Link, den du auch beim Podcast hinterlegst, oder dann über mich, Sam oder auch dich auf uns zukommen und sagen, hey, ich interessiere mich für den Bereich und dann können wir hier entsprechend auch schauen, welche Möglichkeiten gibt es, was macht Sinn und wie können wir es umsetzen.
Ja, das bedeutet entweder direkt über die Webseite von der Clever Finance einfach mal sich bei dir melden oder wie hast du es dann am liebsten?
Genau, richtig. Hier wird es eine Unterseite geben, die du auch mit verlinkst. Ja. Und dann kann man sich hier direkt melden für eine Kooperation.
Genau. Also Leute, für alle, für die das jetzt ganz interessant klingt, wenn ihr Investmentgeschäft bei euch im Bestand, in die Beratung mit implementieren wollt und das Ganze von Max persönlich lernen wollt, und er macht das ja schon sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich, haben wir euch in den Shownotes in dem Podcast hier unten eine Landingpage verlinkt, wo es nochmal erklärt wird, wie das Ganze funktioniert, was die Vorteile sind. Und da könnt ihr euch beim Max dafür bewerben, dass ihr mit ihm sozusagen zusammenarbeitet und das Ganze von ihm lernt. Wie gesagt, für alle, die im Bereich von Sam Platz sind, ist das Ganze sogar for free. Für alle, die bei der Vorfinanz sind und nicht in dem Bereich sind, ist es Naja, muss man sich halt auf was einigen, dass das Ganze halt sinnvoll ist, aber ich glaube, der Mehrwert der ganzen Geschichte ist trotzdem noch viel, viel höher als der Preis, den man dafür bezahlt. Und für alle, die hier zuhören und gerade jetzt noch irgendwo in dem Vertrieb sind, in der Ausschließlichkeit oder, naja, die Vorfinanz vielleicht noch gar nicht kennen oder die Tools und die Macht der Vorfinanz hier noch gar nicht kennen, sprecht doch trotzdem mal mit Max. Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass es ein paar Dinge gibt, die euer Leben, euer Business und euer Geschäft nochmal komplett verändern können. Ansonsten werde ich euch hier unter diesem Podcast in den Shownotes auch alle Kontaktdaten von Max verlinken, sprich Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Instagram-Kanal, WhatsApp. Also ihr werdet ihn wahrscheinlich rund um die Uhr nerven können. Max, du musst dann selber entscheiden, ob du rangehst oder nicht. Aber wir werden euch alle Türen öffnen, um euch mit Max in Verbindung zu setzen. Ich persönlich kann euch sagen, ich arbeite jetzt in gewissen Bereichen schon sehr, sehr lange mit Max zusammen. Und das ist einer der zuverlässigsten, präzisesten und naja, Menschen, die wirklich sauber und kontinuierlich Ergebnisse liefern, mit denen man einfach Spaß hat. Also es macht einfach Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Deswegen meine persönliche Empfehlung, macht das einfach mal. Ihr werdet sehr, sehr begeistert sein. Max, von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für diese Podcast-Episode genommen hast. Ich finde es großartig, was ihr da insgesamt jetzt auf die Beine gestellt habt. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht, weil ich habe ja schon ein paar Infos im Vorgespräch gehabt, aber diese Podcast-Episode hat auch bei mir die Blickweise beziehungsweise den Blickwinkel auf den Bereich Investment verändert. Und ich denke gerade tatsächlich drüber nach, ob das nicht sinnvoll wäre, mal meine Mitarbeiter von dir schulen zu lassen, dass sie auch mal ein bisschen mehr Investment machen.
Ja, dann hat sich's doch schon gelohnt, unser Gespräch heute. Hat mich sehr gefreut, und wir sehen uns sowieso bald wieder.
Das denke ich auch. Übrigens, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, es findet das nächste Bootcamp von Sam Platt statt. Das Ganze findet im Mai statt und diesmal haben wir nicht nur eine Menge Gesellschaften mit am Start, wir haben auch eine ganze Menge Vorträge, die das Thema Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung mitpushen werden und es ist Stargast Kollega mit am Start. Für jeden, der nicht weiß, wer Kollega ist, gebt das einfach mal in YouTube ein, ihr werdet das rausfinden. Ich weiß nicht, ob noch Plätze verfügbar sind, aber auch hierfür werde ich euch die Website und das Anmeldeformular unter diesen Podcast verlinken. Und dann könnt ihr, wenn ihr Glück habt, vielleicht noch einen Platz ergattern und den Max vielleicht sogar persönlich kennenlernen.
Ja, mich würde es freuen.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.